Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jonas Reser am Mikrofon. Herzlich willkommen. Frieden in der Ukraine, das geht nur mit Russland. Das ist mittlerweile vielleicht schon fast eine Binsenweisheit. Und doch überraschend Zeitpunkt und Deutlichkeit dieser Aussage von Bundeskanzler Scholz heute im Sommerinterview des ZDF.
Ich glaube, das ist jetzt der Moment, in dem man auch darüber diskutieren muss, wie wir aus dieser Kriegssituation doch zügiger zu einem Frieden kommen, als das gegenwärtig den Eindruck macht. Es wird auf alle Fälle eine weitere Friedenskonferenz geben und der Präsident und ich sind einig, dass es auch eine sein muss mit Russland dabei.
Olaf Scholz plädiert für eine neue Friedenskonferenz mit Russland. Warum jetzt und was könnte die bringen? Das ist gleich ein Thema in dieser Sendung. Außerdem nach Solingen. Die Ampelfraktionen prüfen den Gesetzesentwurf zu Asyl- und Sicherheitspaket. Der Brand am Brocken ist unter Kontrolle. Und Venezuelas Oppositionsführer und vermeintliche Wahlgewinner ist nach Madrid ausgereist und hat dort Asyl beantragt. Die Aussage ist nicht neu. Beim sogenannten Friedensgipfel für die Ukraine in der Schweiz im vergangenen Juni hatte sich Bundeskanzler Scholz bereits dafür ausgesprochen, Russland künftig an ähnlichen Konferenzen zu beteiligen. Jetzt erneuert er das und möchte baldige Gespräche. Uwe Jahn.
Für den Bundeskanzler ist der Moment gekommen, darüber zu diskutieren, wie man aus der aktuellen Kriegssituation zügiger zu einem Frieden in der Ukraine kommen kann. Olaf Scholz sagte im ZDF-Sommerinterview auch, dass es seiner Meinung nach eine weitere Friedenskonferenz geben sollte. Er sei sich mit dem Präsidenten der Ukraine einig, dass auch Russland daran beteiligt sein müsste. Scholz verteidigte seinen Kurs bei der Unterstützung der Ukraine als klar und besonnen. Dass er in der Vergangenheit dabei als zu zurückhaltend kritisiert worden ist, gehört für den Bundeskanzler zu den Problemen, mit denen man heute in der Debatte zu tun hat. Zu den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen, wo die Parteien AfD und BSW auch mit Kritik an der Waffenhilfe für die Ukraine Rekordergebnisse einfuhren, sagte er, man könne sich solche Ergebnisse nicht schönreden.
Der Bundeskanzler plädiert für eine Friedenskonferenz, diesmal mit Russland. Und dabei fragt man sich ja, warum gerade jetzt? Das kann ich besprechen mit unserem Russland-Korrespondenten Florian Kellermann. Er war auf der vergangenen Schweizer Konferenz in Bürgenstock bei Luzern. Da hatte Russland noch gefehlt. Damals war Russland nicht dabei. Herr Kellermann, für wie wahrscheinlich halten Sie denn ein Format mit Russland derzeit?
Ich halte es weiterhin für sehr unwahrscheinlich, dass es ein Format geben kann auf der Grundlage dieser Friedenskonferenz in Luzern, denn die basiert ja auf der sogenannten ukrainischen Friedensformel. Da sind vor allem eben Staaten, die der Ukraine zugewandt oder zumindest wohlgesonnen sind, vertreten, zumindest prominent vertreten gewesen. Da wird sich Russland kaum anschließen wollen. Ich glaube nicht, und das war ja auch in der russischen Reaktion auf diese Konferenz relativ klar. Wenn es Friedensverhandlungen gibt, dann denke ich, dass ein anderes Format wahrscheinlicher ist, wie es Zelensky im Juli angesprochen hat. Da hat er an das längst aufgelöste Getreideabkommen erinnert. Da wurde ja zwischen der Ukraine und Russland, da wurde ja sozusagen über Bande verhandelt. Das heißt also, eine dritte Partei oder dritte Parteien haben sowohl mit der Ukraine und auch mit Russland verhandelt, ohne dass es direkte Gespräche gegeben hätte. Ich denke, es muss die wesentliche Einbeziehung von einigen wenigen Garantiemächten geben. Denn egal wie das Ergebnis aussieht, die Ukraine braucht etwas, was sie vor einem erneuten russischen Angriff schützt. Und ich glaube, dass so ein Format größere Chancen hat als eine große Konferenz.
Überrascht Sie denn der Zeitpunkt dieser Forderung oder dieser Aussage? Zelensky und Scholz, die hatten sich ja am Freitag bei einem persönlichen Gespräch getroffen und das Ganze scheint ja wohl auch im Sinne des ukrainischen Präsidenten zu sein. Zumindest kann man das dem Zitat des Kanzlers entnehmen. Also ist das abgesprochen und im Sinne der Ukraine?
Zelensky hat das auch gesagt, dass man darüber gesprochen habe, über so eine Friedenskonferenz mit Beteiligung Russlands. Trotzdem glaube ich nicht, dass es realistisch ist einfach. Also es ist schon so, dass es in den vergangenen Monaten sowohl in der Ukraine als auch in Russland verstärkt. Ja, die Aussage gibt, man wolle über Frieden verhandeln. Aber die erste Frage ist natürlich, inwieweit solche Aussagen taktischer Natur sind. Das heißt, ob sie ein Teil der Kriegsführung sind oder ob da eine ernste Absicht dahinter steckt. Ja, Putin, der russische Präsident, spricht von Verhandlungen und bezieht sich dabei immer wieder auf den März 2022, als Russland ja Maximalforderungen hervorgebracht hat, die die Ukraine so nicht akzeptieren kann. Die Ukraine nicht in der NATO, de facto demilitarisiert und ohne wirksamen Schutzmechanismus. Das heißt also, hier kann ich keine Annäherung von russischer Seite erkennen. Bei Selenskyj eher, zumindest bei territorialen Fragen, schiebt er das nicht mehr in den Vordergrund, dass die Ukraine ihr international anerkanntes Territorium wiederherstellen will. Da spricht er jetzt ein bisschen abstrakter und das zeigt zumindest, würde ich das so interpretieren, doch einen gewissen Verhandlungsspielraum bei Selenskyj.
Würden denn derartige Gespräche jetzt gerade überhaupt für die Ukraine Sinn machen, wenn man sich den Kriegsverlauf anschaut, jetzt die Geländegewinne Russlands, jüngst auch in der Region Dnipropetrovsk, die massiven Luftangriffe auf diverse Großstädte, würde das jetzt überhaupt da reinpassen?
Ja, Sie sagen schon, die Ukraine ist in Bedrängnis, ein extrem harter Winter steht ihr bevor. Russland rückt voran im Donetsk-Becken. Es ist unsicher, wie die Präsidentschaftswahl in den USA ausgeht, ob die Ukraine danach weiterhin unterstützt wird und wie. Also das sind alles Dinge, die die Ukraine eigentlich natürlich verhandlungsbereiter machen sollten. Leider ist es umgekehrt eben auch so, dass das alles Dinge sind, die für Russland die Chancen eben erhöhen. Und deswegen denke ich, dass der Kreml weiter darauf baut, dass die ukrainische Armee an der Front in den nächsten Monaten zusammenbricht, dass sie nach den US-Wahlen nicht mehr unterstützt wird und dass der Kreml auf jeden Fall abwarten wird, wie dieses Jahr ausgeht, wie hart der Winter die Ukraine trifft, wie sie ihn überstehen wird. Und darauf hofft, dass man dann eben im nächsten Jahr beliebige Bedingungen diktieren kann.
Danke, Florian Kellermann, live für diese Einschätzung um 17:45 hier im Deutschlandfunk in den Informationen am Abend. Am Dienstag kommende Woche wollen sich Bundesregierung, Länder und Opposition erneut zu einem Gespräch über eine verschärfte Migrationspolitik treffen. CDU-Chef Friedrich Merz wird auch dabei sein, hat allerdings Bedingungen dafür gestellt, nämlich sofortige Kontrollen und Zurückweisungen an deutschen Grenzen. Die gibt es aber eigentlich schon, nur nicht umfassend. Die Bundesregierung hat am Wochenende einen Vorschlag für einen Gesetzesentwurf vorgelegt, um die Konsequenzen aus dem Messeanschlag von Solingen zu ziehen. Dabei geht es auch um Grenzkontrollen und Zurückweisungen. Die Frage bleibt aber, können sich alle Beteiligten darauf einigen? Johannes Kuhn.
Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt sich in der Migrationsdebatte weiter kompromissbereit. Im ZDF-Sommerinterview sagte er:
Darum wird es gute Vorschläge geben und über sie zu diskutieren sein, die alle sich im Rahmen der europäischen Gesetze, der internationalen Verträge und unseres Grundgesetzes bewegen.
Zugleich betonte Scholz, dass es schon jetzt Zurückweisungen an der Grenze und Grenzkontrollen gebe. Bereits in den vergangenen Tagen hatte er auf sinkende Zahlen bei den Asylanträgen verwiesen. Bundesinnen- und Bundesjustizministerium wollten am Wochenende Veränderungen des Grenzmanagements prüfen. Für Dienstag ist ein Treffen zwischen Bund, Ländern und Union angesetzt. CDU-Chef Friedrich Merz hatte eine Teilnahme der Union davon abhängig gemacht, ob die Bundesregierung einer grundsätzlichen Zurückweisung von Geflüchteten an der deutschen Grenze zustimme. Unionsfraktionsvize Jens Spahn wies im Deutschlandfunk-Interview der Woche Kritik wegen möglicher Verstöße gegen das Europarecht zurück.
Wir können und müssen unsere Grenzen schützen. Das ist die Kernaufgabe von Staat und Staatlichkeit. Und das ist auch das, was EU-Recht natürlich sagt. Wenn es um die öffentliche Ordnung geht, wenn es um die Sicherheit geht, haben die Nationalstaaten immer das Prä. Und das heißt an unseren Grenzen, es kommt niemand mehr rein, der nicht deutscher EU-Bürger oder ein Aufenthaltstitelinhaber ist.
Im Zweifel könne man hierfür eine nationale Notlage erklären. Dann würde deutsches Recht dem europäischen Recht vorgezogen. Juristisch gilt dieses Manöver mindestens als umstritten. In der Ampelkoalition stoßen sich vor allem die Grünen daran, die sich allerdings dazu mit öffentlichen Äußerungen zurückhalten. Die FDP wiederum befürwortet ebenfalls eine grundsätzliche Zurückweisung. FDP-Finanzminister Christian Lindner rechtfertigte heute eine weitere Verschärfung des Asylrechts bei einem Bürgerdialog in Berlin.
Einer der wesentlichen Triggerpunkte für Parteien, die unser System infrage stellen in Deutschland, ist die ungenügende Ordnung der Einwanderung nach Deutschland. Wenn wir ein weltoffenes, ein tolerantes, ein liberales Land bleiben wollen, und wir müssen es, dann müssen wir Konsequenz und Kontrolle bei der Einwanderung wiederherstellen.
Die AfD wiederum mutmaßte nach einer Sondersitzung ihrer Bundestagsfraktion, dass den Bundes- und Landesregierungen der politische Wille für eine echte Kehrtwende in der Migrationspolitik fehle. AfD-Chefin Alice Weidel kritisierte dabei explizit auch die CDU.
Viele Positionen, die beispielsweise jetzt auch von der CDU diskutiert werden, wir müssen uns erinnern, dass die CDU die Partei war, die die Grenzen geöffnet und auch offen gehalten hat, dass die CDU die Partei ist, die aus unserem AfD-Programm abschreibt.
In der kommenden Woche könnte der Bundestag zum ersten Mal die Verschärfungen im Asylrecht beraten, die die Bundesregierung nach dem Terrorangriff von Solingen bereits verabschiedet hatte. Die entsprechenden Gesetzentwürfe liegen den Bundestagsfraktionen seit dem Wochenende vor. Das sogenannte Sicherheitspaket sieht unter anderem Leistungsstreichungen für Asylbewerber vor, wenn für sie eigentlich ein anderer europäischer Staat zuständig ist und sie zurücknehmen würde. Wer hier Schutz genießt und Straftaten mit einer Waffe begeht, soll einfacher ausgewiesen werden können. Und auch anlasslose Heimaturlaube von Schutzsuchenden sollen einfacher zur Abschiebung führen. Dem Richterbund geht ein solches Paket nicht weit genug. Geschäftsführer Lars Rebehn fordert in der Bild am Sonntag ein Sofortprogramm. Justiz, aber auch Polizei und Verwaltung benötigten mehr Personal, bessere Technik und mehr Befugnisse. Bund und Länder müssten deshalb einen Investitionspakt schließen. Nur so könne das erschütterte Vertrauen in weiten Teilen der Bevölkerung zurückgewonnen werden.
Am Freitagabend ist an einer Nebenkuppe des Brockens im Harz ein Feuer ausgebrochen und beschäftigt bis heute Lösch- und Einsatzkräfte. Immerhin gibt es jetzt Entwarnung. Thomas Tasler.
Der Großbrand am Brocken ist unter Kontrolle. Das hat die Einsatzleitung am Nachmittag mitgeteilt. Trotzdem würden Löschflugzeuge und Löschhubschrauber weiterhin im Minutentakt Wasser auf die Brandstellen werfen. Die Einsatzkräfte hätten die Ausbreitung des Feuers trotz starker Windböen verhindern können. Dabei habe auch der Einsatz von sogenannten Flammenverzögerungsmitteln im Löschwasser geholfen. Nationalparkchef Roland Pietsch zeigte sich inzwischen optimistisch, dass das Feuer bald größtenteils gelöscht sein wird. Vor allem der angekündigte Regen spreche dafür, dass sich die Lage entspannen könnte. Unterdessen werden die Menschen in der Region gebeten, das Gebiet am Brocken weiterhin zu meiden. Zuletzt hätten sich immer wieder Wanderer im Einsatzgebiet aufgehalten. Inzwischen hat auch die Suche nach der Brandursache am Brocken begonnen. Dem Harzer Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse zufolge hat die Polizei mit ersten Ermittlungen begonnen. Inzwischen hat auch die Suche nach der Brandursache am Brocken begonnen. Dem Harzer Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse zufolge hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Der Brand war am Freitagnachmittag an 8 Stellen gleichzeitig ausgebrochen. Lohse hat daraufhin den Verdacht geäußert, dass es sich um Brandstiftung handeln könnte. Nationalparkchef Pietsch widerspricht dieser Theorie jedoch. Er könne sich nicht vorstellen, dass jemand durch dieses schwer zugängliche Gelände laufe und an so vielen Stellen gleichzeitig Feuer lege.
11 Monate nach Beginn des Gazakriegs hat sich die Lage auch im besetzten Westjordanland verschärft. Erneut gibt es dort einen tödlichen Anschlag und Israels Premier Netanyahu reagiert wie gewohnt. Julia Sugedo.
Es ist ein Schock für Israel, denn zum ersten Mal seit Ausbruch des Gaza-Krieges ist auch der Allenby-Grenzübergang zwischen Jordanien und dem Westjordanland zum Schauplatz einer Terrorattacke geworden. Nach vorliegenden Informationen fuhr ein aus Jordanien kommender LKW am Morgen über die Grenzbrücke, als ein mutmaßlich jordanischer Fahrer eine Handfeuerwaffe zog und das Feuer eröffnete. Er schoss auf 3 israelische Grenzarbeiter, bevor er von Sicherheitsleuten selbst erschossen wurde. Alle 3 Israelis starben. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sprach vor einer Kabinettssitzung in Jerusalem von einem schwierigen Tag. Ein abscheulicher Terrorist habe kaltblütig 3 israelische Bürger ermordet. Wir sind von einer mörderischen Ideologie umgeben, die von der Achse des Bösen des Iran angeführt wird. In den vergangenen Tagen ermordeten verabscheuungswürdige Terroristen auch 6 unserer Geiseln und 3 Polizisten. Die Terroristen machen keine Unterschiede. Sie wollen jeden von uns bis zum Letzten töten. Als Reaktion schloss Israel alle Grenzübergänge nach Jordanien. Auch die jordanischen Behörden kündigten eine Untersuchung des Falles an, da der Attentäter mutmaßlich die jordanische Staatsbürgerschaft besaß. Israelischen Medien zufolge geschah der Anschlag in einem von Israel kontrollierten Frachtbereich, wo Lastwagen aus Jordanien ihre Lieferungen für das Westjordanland und Israel abladen. Für Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist dies ein weiterer Beleg, um das harte militärische Vorgehen gegen die Feinde seines Landes fortzusetzen. Was die Zerstörung unseres Volkes wie bereits in der Vergangenheit auch aufhält, ist die Macht des Staates und die Stärke der Verteidigungsarmee Israels. Der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, erklärte, Israel befinde sich nicht nur in einem Krieg gegen Gaza und die Hisbollah, sondern auch in Judäa und Samaria. Dies ist die jüdische Bezeichnung für das Westjordanland. Ben-Gvir fügte an, er habe Premier Netanyahu gebeten, den Sieg in Judäa und Samaria in die Kriegsziele aufzunehmen. Unklar ist, ob der mutmaßlich jordanische Attentäter einer extremistischen Organisation angehörte. Der palästinensische Dschihad sprach in einer Erklärung von einem, Zitat, heroischen Schusswaffeneinsatz beim Grenzübertritt, der die Mentalität in Jordanien und der arabischen Welt widerspiegle.
Venezuelas Präsident Nicolas Maduro ist mehr als einen unbequemen Gegner erstmal losgeworden. Der in Venezuela per Haftbefehl verfolgte Oppositionsführer Edmundo González hat in Spanien Asyl beantragt und ist dort jetzt am Nachmittag gelandet. Hans-Günther Kellner.
Die spanische Luftwaffe hatte Edmundo González ausgeflogen, nachdem die Justiz Venezuelas gegen ihn einen Haftbefehl erlassen hatte. Der 75-jährige Diplomat, dessen Tochter in Madrid lebt, war vor 6 Wochen bei der Präsidentschaftswahl in Venezuela der Kandidat der Opposition. Nach der Wahl erklärte sich der aktuelle Staatspräsident Nicolás Maduro zum Wahlsieger. Die Opposition spricht seither von Wahlbetrug und fordert die Veröffentlichung der Wahlunterlagen. In Spanien ist er willkommen. Außenminister José Manuel Álvarez kündigte an, man werde dem Oppositionsführer politisches Asyl gewähren und auch keinem anderen Flüchtling aus Venezuela die Tür vor der Nase zuschlagen. Eine Sprecherin der Regierung Venezuelas hatte bereits kurz nach dem Abflug aus Caracas kommentiert, man habe die Ausreise so wörtlich um der Ruhe und des politischen Friedens willens genehmigt. González hatte sich bereits seit der Präsidentschaftswahl am 28. Juli in der niederländischen Botschaft in Caracas aufgehalten und hatte dann am Donnerstag die spanische Botschaft aufgesucht. Viele Staaten haben sich der Forderung nach Veröffentlichung der Wahlunterlagen angeschlossen. Bis dahin könne man keinen Wahlsieger anerkennen, erklärte auch Spaniens Außenminister Álvarez. In Spanien leben bereits 400.000 Flüchtlinge aus Venezuela, fast 70.000 davon in Madrid, darunter viele wichtige Oppositionspolitiker, wie zum Beispiel Leopoldo López, der in seiner Heimat zu 14 Jahren Haft verurteilt worden war, oder Antonio Ledezma, ehemals Bürgermeister von Caracas.
In Brasilien hat das oberste Gericht die Online-Plattform X gesperrt. Der Grund: zu viel Hass, Hetze und vor allem Desinformation, Lügen und Falschnachrichten kursierten dort und kursieren dort immer noch. Jetzt demonstrieren vor allem diejenigen gegen das Verbot, die wohl am meisten davon profitiert haben. Anhänger nämlich des rechtsextremen Ex-Präsidenten Bolsonaro. Sieht man in Brasilien, was passiert, wenn man zu spät gegen die Zerstörungskraft der sozialen Medien vorgeht? Anne Herberg.
Alexandre de Moraes muss weg, setzt den Richter ab, skandiert die Gruppe, die sich in Nationalfarben gehüllt an Rios Copacabana versammelt hat. Einer hat sich den Mund mit Paketband zugeklebt und blutrote Farbe ins Gesicht gemalt. Ein anderer hält ein Foto des verhassten Richters hoch, durchkreuzt von 2 dicken roten Balken. Es ist absurd. Wir erleben den Anfang einer Diktatur durch einen Richter. Wir dürfen jetzt nicht schweigen. Was ist passiert? Besagter oberster Richter hat vor einer Woche die Sperrung von X angeordnet. Die Social-Media-Plattform des Tech-Milliardärs Musk hatte sich geweigert, Konten zu sperren, die Verschwörungstheorien und Falschinformationen verbreitet und damit zum versuchten Staatsstreich beigetragen haben sollen. Damals, am 8. Januar 2023, als Anhänger von Ex-Präsident Jair Bolsonaro das Verfassungsgericht, das Parlament und den Präsidentenpalast verwüsteten. Dass die Aktion vereitelt wurde, hat viel mit dem harten Vorgehen von de Moraes zu tun. Im Anschluss wurden Tausende für ihr Mitwirken an dem Putschversuch ins Gefängnis gesteckt, auch solche, die diese Accounts betrieben hatten. Einen Diktator, so nannte Ex-Präsident Jair Bolsonaro den Richter von einer Bühne in Sao Paulo aus. Vor einer Masse von Anhängern forderte er eine Amnestie für die, wie er sie nannte, politischen Gefangenen vom 8. Januar. Die Wahrheit ist doch, es geht ihnen gar nicht um die Kontrolle und Zensur von Desinformation, Hassreden und Fake News. Sie wollen die Wahrheit zensieren. Sie wollen nicht, dass das Volk die Wahrheit kennt.
Tome conhecimento da verdade.
Für Bolsonaro, gegen den zahlreiche Ermittlungen laufen und der außerdem für 8 Jahre für alle politischen Ämter gesperrt ist, ist de Moraes ein rotes Tuch. Durch die Sperrung von X vergangene Woche fühlen sich die Anhänger des Ex-Präsidenten in ihrer Kritik bestätigt. Und Musk selbst begann die Bolsonaristen im Laufe dieses Jahres immer offener zu unterstützen. Der reichste Mensch der Welt nutze seine Plattform und seinen Einfluss, um politische Gegner zu diskreditieren und unterstütze gezielt die globale Rechte, sagt der Journalist und Buchautor Pedro Doria. Gleichzeitig merkt er an, auch Richter de Moraes habe im Vorfeld Fehler gemacht. Muss man die Anordnung des Richters hinterfragen? Ja. Darf man die Anordnung ignorieren? Nein. Musk handelt böswillig. In anderen Ländern wurden Konten ohne Probleme gesperrt. Währenddessen hat auch Brasiliens linker Präsident Lula da Silva Position bezogen. Am Unabhängigkeitstag trat er in der Hauptstadt Brasilia Schulter an Schulter mit dem obersten Richter Alessandro de Moraes auf. Wir tolerieren keine Person, egal wie reich sie ist, die unsere Legislative angreift. Unsere Unabhängigkeit steht nicht zum Verkauf.
Für Frankreich, für Paris geht heute Abend ein beispielloser Sportsommer zu Ende. Mit der Abschlussfeier der Paralympischen Spiele gehen insgesamt 4 Wochen Olympia in der französischen Hauptstadt zu Ende. Und was die Sportler oft am meisten begeistert hat, das waren die besonderen Sportstätten und die tolle Stimmung dort. 95% der französischen Bevölkerung sind mit Olympia und den Paralympics in Berührung gekommen. Die Einschaltquoten im Fernsehen waren historisch. Ja, was haben die Spiele mit Paris gemacht? Stefanie Markert auf Stimmenfang und Stimmungsfang. Sie beginnt an einem der magischsten Orte vor dem Louvre.
3, 2, 1, et montez normal.
Hier startet keine Ariane, sondern der magische Ballon mit dem angestrahlten Wasserdampf, der das olympische Feuer symbolisiert hat. Die Pariserin Sophie resümiert die Spiele. Historisch, denn Paris hatte die Spiele 100 Jahre nicht. Fabelhaft, weil die Welt die Augen auf Paris gerichtet hat. Divers und inklusiv, die Paralympics genauso wichtig wie Olympia.
Diversité.
Wenn du an den Olympischen Spielen teilnimmst, ob du läufst oder schwimmst, vergiss nicht, du verdankst es Alice Milliat, singt ein feministischer Frauenchor vor der Arena Porte de la Chapelle, dem einzigen Stadionneubau innerhalb von Paris. Er integriert auch 2 Schulsporthallen. Alice Milliat hat 1921 die ersten Weltspiele der Frauen organisiert und für ihre Teilnahme bei Olympia gekämpft. Nun erstmals gleich viele Männer wie Frauen. Christine und Raphael sind zufrieden. Natürlich, die Arena sollte ja auch ihren Namen tragen, aber durch Covid wurde alles teurer und nun heißt sie nach einem Sponsor. Aber die Pariser Bürgermeisterin will auf der Esplanade davor Milliats Statue aufstellen. Bürgermeisterin Anne Hidalgo erwähnt den Plan bei ihrer Abschlusspressekonferenz. Genau wie neue Fahrradwege, renovierte Sportanlagen, nicht Metro, aber Bus und Tram barrierefrei. Besonders aber spricht sie über das Immaterielle.
Pour nous, les Jeux olympiques et paralympiques ne sont pas une parenthèse.
Für uns sind die Spiele kein Zwischenspiel. Wir haben der Welt die Botschaft geschickt, wie sehr man sich gemeinsam in Freiheit freuen kann. Diese Emotionen machen die Pariser Identität aus. Die Freiheit des Denkens, kreativ zu sein, haben wir mit Humanismus verbunden und den olympischen Idealen, um den Alltag und planetäre Herausforderungen meistern zu können.
À surmonter les défis planétaires.
Apropos Herausforderung, die Seine hat trotz Milliardeninvestitionen die meisten Probleme gemacht. Bei viel Regen schwappen die Abwässer der Hausboote noch immer in den Fluss. Der Chef des Organisationskomitees, Tony Estanguet, war beim eigenen Anbaden aber optimistisch. Die Seine ist schwimmbar. Das entspricht unserem Ehrgeiz, spektakuläre, aber auch nachhaltige Spiele zu liefern. Sie lassen ein Erbe und einen Fluss zu säubern, ist ein starkes Symbol. Bettina aus Aachen steht in einer Grünanlage der Champs-Élysées am Denkmal, das eine Künstlerin aus der nächsten Gastgeberstadt Los Angeles für Paris gestaltet hat.
Das, was hier gemacht worden ist, die ganze Stadt quasi als Protagonist für die Spiele zu nehmen, das wird L.A. ja nicht können. Das hat ja die Menschen hier so begeistert.
Und was wird mit dem Ballon einige 100 Meter weiter? Die Familie Pierre de Coubertins, der die Neuzeitspiele begründete, regt ein olympisches Museum in Paris an. Ballondesigner Mathieu Léaneur.
Nous sommes en train de réfléchir.
Wir denken drüber nach, was technisch geografisch und symbolisch möglich ist. Den Ballon zu bewahren, das ist die Idee des verzauberten Publikums. Das hatten wir nicht vorhergesehen.
Ja, was bleibt von den Spielen in Paris? Vor allem auch sportliche Leistungen. Was gab es denn heute noch zu bestaunen am letzten Wettkampftag, Marina Schweizer?
Ja, es gab noch so ein paar Entscheidungen. Es gibt ja immer diese Athletinnen und Athleten, die bis zum letzten Tag warten müssen. Und aus deutscher Sicht gab es noch mal ein paar größere Medaillenhoffnungen bei Athletinnen insbesondere, berichtet Sarah-Lisa Angriss.
Mit ihrem pinken Kanu fuhr Elina Müller zu Bronze. Es sind ihre 5. Paralympics und die 5. Medaille. Sie musste sich knapp einer Chilenin und einer Ukrainerin im 200-Meter-Rennen geschlagen geben.
Heute war mega hart. Ich bin zwar total entspannt an den Start rangefahren mit einem richtig guten Gefühl, aber die Windbedingungen sind sehr schwierig für mich von der Seite. Aber dafür bin ich ein mega Rennen gefahren und es war total knapp vorne. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich da so nah rankomme. Ich bin mega glücklich mit dem 3. Platz.
Platz belegte ebenfalls im Kanu Anja Adler. Die 35-Jährige freute sich über ihre erste Paralympics-Medaille mit Tränen in den Augen.
Ich kann es echt noch gar nicht fassen und ich bin überglücklich, dass sich das alles, was wir jetzt die letzten Monate, Jahre gemacht haben, so ausgezahlt hat. Ich bin einfach nur sprachlos. Das ist ein Traum, der wahr wird. Einfach ein Riesentraum.
Und eine weitere Bronzemedaille gewann Felicia Labara. Sie war schon vor 3 Jahren in Tokio 3. Für Rennrollstuhlfahrerin Merle Menje gab es in Paris keine Medaille. Sie belegte im abschließenden Marathon Platz 9, war aber dennoch zufrieden mit ihrer Leistung. Denn in den anderen 3 Wettbewerben blieb sie weit hinter ihren Zielen.
Es waren definitiv keine einfachen Spiele und ich musste mich jeden Tag und jedes Rennen wieder neu fokussieren, musste wieder gucken, dass ich wieder möglichst positiv an die Sache rangehe. Und dass ich jetzt doch so einen schönen Abschluss für mich finden konnte, macht mich sehr, sehr glücklich.
Insgesamt darf sich das deutsche Parateam nun über 49 Medaillen freuen. Es sind 6 mehr als in Tokio, allerdings mit 10 gegenüber 13 weniger Goldmedaillen.
Und auch am Ende der Paralympics steht ab 20.30 Uhr noch die große Abschlusszeremonie im Olympiastadion an. Da heißt es dann endgültig Au revoir Paris und Fokus auf die nächsten Sommerspiele in Los Angeles. Philipp Weiskirch.
Wie schon bei den Olympischen Spielen steigt auch die Abschlussfeier der Paralympics im Stade de France im Norden von Paris. Sie beginnt um 20.30 Uhr und wird rund 2,5 Stunden dauern. Die deutsche Fahne tragen Schwimmerin Elena Kravtsov und Rollstuhlfechter Maurice Schmidt. Beide haben in Paris Gold gewonnen. Die Organisatoren erwarten knapp 6.000 Sportlerinnen und Sportler, Trainer und Verantwortliche, dazu zehntausende Zuschauer auf den Rängen. Und alle hoffen, dass das Wetter hält, denn es könnte regnen. Ein paar Punkte des Programms sind auch schon durchgesickert. Am Ende der Show wird die lila Bahn im Stadion zur Tanzfläche. Angekündigt haben sich mehrere Musiker der französischen Elektroszene.
Also wieder einmal Regen, möglicherweise heute Abend bei einer Zeremonie in Paris. Ein Ausnahmewochenende gibt's diese Woche im deutschen Liga-Profifußball bei den Männern mit der Länderspielpause inklusive einigermaßen Erleichterung nach dem 5:0-Sieg gegen Ungarn gestern Abend. Bei den Frauen 2. Runde im DFB-Pokal. Zweitligist Mönchengladbach hat da die Kölnerinnen im Elfmeterschießen heute bezwungen. Genauso wie Zweitligist Union Berlin das Erstligateam aus Leipzig mit 1:0. Stefanie Batschik.
Die Leipzigerinnen konnten es über die gesamte Spielzeit eben nicht schaffen, Union wirklich so richtig gefährlich zu werden. Dagegen der Außenseiter, der Aufsteiger in die 2. Liga, dann in der 40. Minute mit der einen entscheidenden Aktion, Freistoß, halblinke Position von Moraito reingebracht und dann von Marku aufs Tor geköpft und den Abstauber, den sicherte sich dann Dina Orschmann, drückte den Ball über die Linie und das reichte. Und das reichte auch deswegen, weil der erste FC Union mit ganz viel Herz agierte, jeden Zweikampf annahm, sich bis zur letzten Sekunde, es gab 6 Minuten Nachspielzeit, reingeschmissen hat in diese Partie und am Ende als verdienter Sieger hier im Stadion an der Alten Försterei vom Platz geht.
Im Radsport sind bei den Cy Classics von Hamburg die Rennen der Profis und auch das der Amateure von Stürzen geprägt worden. Jörg Naroska berichtet.
Die Entscheidung bei den Cy Classics fiel wie fast immer im Massensprint auf der Mönckebergstraße. Die Radspitze vorne hatte der 22 Jahre alte Niederländer Olaf Koy, der mit seinem Triumph selber nicht gerechnet hatte. Auf Platz 2 landete Jonathan Milan aus Italien. Der Gewinner des grünen Trikots bei der Tour de France, Binyam Gourmay aus Eritrea, wurde 3. Deutsche Fahrer hatten mit der Entscheidung des Rennens heute nichts zu tun. Überschattet wurden die Side Classics von einem Massensturz beim Jedermannrennen. Mindestens 7 Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Das Profirennen konnte wegen einer Streckensperrung erst mit 45 Minuten Verzögerung starten und wurde um 21 Kilometer verkürzt.
Und jetzt bleibt mir noch der Hinweis auf Sport am Sonntag nach 19.10 Uhr. Dann natürlich unter anderem mit einer großen Paralympics-Bilanz und vielleicht ja auch Bilanz des gesamten Sportsommers von Paris.
Danke, Marina Schweizer. Dann wieder ab 19.10 Uhr mit Sport am Sonntag um 19.05 Uhr kommentieren wir noch die deutsche Asyldebatte aus europäischer Sicht. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Das waren die Informationen am Abend mit Jonas Rehse.